ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Apokalypse am frühen Morgen. Die gezielten Terroranschläge auf die beiden Türme des World Trade Center haben ganz New York ins Chaos gestürzt.
Warnungen vor der Apokalypse. Das Klima ist zum Gruseln.
5 Tage am Rande des Abgrunds. Als das Atomkraftwerk von Fukushima explodierte, war Naoto Kan Regierungschef in Japan. Im Interview spricht er über die Stunden nahe der Apokalypse.
Corona-Krise. Droht uns die Virus-Apokalypse? Was vor einigen Jahren noch Material für Endzeit-Thriller lieferte, wurde durch den Ausbruch von Covid-19 zur bitteren Realität.
Egal ob Atomgau in Fukushima oder die Terrorangriffe des 11. September.
Egal ob drohender Klimakollaps oder Corona-Pandemie.
In den Medien werden fast täglich Endzeitszenarien aller Art heraufbeschworen.
Mit einer Bildsprache, deren Wurzeln weit zurückreichen. Es sind Versatzstücke antiker Apokalyptik, biblischer Apokalyptik. Einer Krisenrhetorik, die so aktuell ist wie nie zuvor.
Was allerdings kaum jemand weiß: Den Apokalyptikern von heute ist im Vergleich zu ihren biblischen Vorfahren etwas Entscheidendes verloren gegangen.
Das Happy End.
Das Original. Oder die antike Apokalypse.
Aus der Offenbarung des Johannes. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den 4 Ecken der Erde, den Gog und den Magog, zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält, in alle Ewigkeit.
Das Wort Apokalypto im Griechischen bedeutet eigentlich offenbaren, enthüllen oder auch vorhersagen.
Bernd Schipper. Er ist Professor für Altes Testament an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, ist eben eine solche Apokalypse, die mit diesem griechischen Wort auch eingeleitet wird. Das ist ein Dreischritt, in dem beschrieben wird, die bestehende Welt ist so schlecht, dass sie eigentlich nur noch radikal vernichtet werden kann. Es gibt keine Besserung mehr. Darauf folgt im zweiten Schritt das Weltuntergangsszenario, was dann beschrieben wird in sehr eindrücklichen Worten in einem sozialen Chaos. Also Bruder kämpft gegen Bruder, Kinder töten ihre Eltern, aber auch in Naturkatastrophen. Es regnet Blut, Steine kommen vom Himmel und so weiter. Und darauf folgt dann das dritte, und das ist eigentlich das Hauptcharakteristikum antiker Apokalypsen. Die haben nämlich immer ein Happy End. Das ist das göttliche Reich.
Die klassische Apokalypse hat also ein klares Programm. Sie folgt einer klaren Dramaturgie. Verfall, Krise und Erlösung.
Der Verfasser blickt in der Regel also zurück und sichtet eine fehlerhafte, verdorbene Welt, die dem Untergang geweiht ist.
Bei der Offenbarung des Johannes ist das so, dass dort im Grunde Bezug genommen wird auf eine Situation, bei der man sich offenbar entscheiden musste zwischen dem römischen Kaiserkult und dem Bekenntnis zu dem neutestamentlichen Christus, zu Jesus Christus. Und das wohl so als eine Entscheidungssituation verstanden wurde, die gleichsam nur in einem endzeitlichen Geschehen bewältigt werden kann. Denn der Apokalyptiker zeichnet sich ja im Grunde dadurch aus, dass er von der Gegenwart nichts mehr erwartet und von der Zukunft alles und auf eine schnelle Überwindung der Gegenwart hofft.
Die biblische Apokalypse lässt dabei nicht den geringsten Zweifel aufkommen, dass, religiös gesprochen, Gott auch in der Krise der Herr der Geschichte ist.
Dass er nach wie vor handelt, stärker ist als alle anderen, stärker auch als der römische Kaiser.
Und dass er sein Volk am Ende erlösen wird.
Das zeigt sich in dem göttlichen Friedensreich, dem himmlischen Jerusalem, wie es in der Offenbarung des Johannes benannt ist, was aber ausschließlich dieser Gruppe von Christen gilt, nicht den anderen. Die anderen werden alle vernichtet. Insofern ist das schon der entscheidende Punkt bei diesen antiken Apokalypsen, dass es auf ein göttliches Reich hinausläuft, was allerdings exklusiv zu verstehen ist, ausschließlich für diejenigen, die eine bestimmte Entscheidung treffen, die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und die sich zu denen rechnen, denen dieses apokalyptische Szenario im positiven Sinne gilt.
Die Botschaft lautet also: Verzweifelt nicht, bleibt standhaft, bleibt treu, unterwerft euch nicht der Übermacht.
Apokalypsen sind daher der perfekte Trost für die Verfolgten, die am Ende doch triumphieren werden. Sie sind Trostbücher für Verzweifelte.
Der Apokalyptiker polarisiert dabei ganz gezielt mit drastischen Worten, teilt die Welt in eindeutige Lager auf.
In den bösen Feind, der untergehen muss, und die Frommen, die so erlöst werden.
Die verdorbene Masse gegen eine unterdrückte Minderheit.
Gottlose Heiden gegen verfolgte Christen.
Die biblischen Apokalypsen faszinieren allerdings nicht nur als Trostbücher für Verzweifelte.
Gerade die Offenbarung des Johannes besticht durch ein unglaubliches Arsenal an Bildern zum Thema Untergang.
Fasziniert durch Metaphern und Symbole, die viel Raum lassen für Interpretationen und so auch Jahrhunderte später immer wieder neu gedeutet werden können.
Aus der Offenbarung des Johannes. Gefallen ist Babylon, die Große. Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden. Zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Deshalb werden an einem einzigen Tag die Plagen über sie kommen, die für sie bestimmt sind. Tod, Trauer und Hunger. Und sie wird im Feuer verbrennen. Denn stark ist der Herr, der Gott, der sie gerichtet hat.
Das manipulierte Original oder die verweltlichte Apokalypse.
Der apokalyptische Handwerkskoffer ist also gut gefüllt. Mit sprachgewaltigen Bildern und einer klaren Dramaturgie. Die alte, verdorbene Welt wird vernichtet, um eine neue, vollkommene Welt erstehen zu lassen.
Die Versatzstücke aus diesem Handwerkskoffer werden durch die Jahrtausende zum abendländischen Kulturgut, an das jeder Europäer andocken kann.
Die religiöse Apokalypse macht im Laufe der Zeit allerdings eine entscheidende Wandlung durch. Sie wird zur weltlichen, quasi zur aufgeklärten Apokalypse.
Ein klassisches Beispiel: die kommunistischen Vorstellungen vom Endkampf der Klassen.
Gut und Böse ist auch hier klar benannt. Das Kapital gegen das Proletariat.
Und nach dem Sieg der Arbeiterklasse bricht das, eher nicht das himmlische, sondern das irdische Paradies aus.
Das Paradies wird gleichsam aus dem Jenseits ins Diesseits befördert. Man verlässt sich dabei auch nicht mehr auf irgendeinen Gott, der eingreift. Der Mensch muss die Sache schon selbst in die Hand nehmen, muss selbst anpacken.
Sprich, das Happy End stellt sich nicht von allein ein. Es muss erkämpft werden. Apokalyptikforscher Klaus Fondung.
Ja, also das grundsätzliche Modell ist natürlich durch eine Weltrevolution, wie das ja ursprünglich auch intendiert war, die alte Welt, die bourgeoise Welt, die Welt des Privateigentums abzuschaffen und eine klassenlose Gesellschaft, die für das Reich der Freiheit, für das irdische Paradies steht, herbeizuführen.
Ein weiteres Beispiel. Das Welt- und Geschichtsbild der Nationalsozialisten. Ihre rassistischen Wahnvorstellungen von einem sogenannten Endkampf, in dem sie ihre Widersacher vernichten, um nach dem entsprechenden Endsieg unter dem Führer ein irdisches Paradies für alle Arier zu schaffen.
Diese menschenverachtende Vernichtungsideologie strotzt geradezu von apokalyptischen Versatzstücken, von Erlösungs- und Heilsversprechen.
Wir haben das dualistische Weltbild, wir haben die böse alte Welt, ganz konkret, nicht das System der Weimarer Republik zum Beispiel, und vor allen Dingen dann eben das Judentum als Repräsentanten, Defizitären der bösen Welt, der Jude. Es wird ja dann auch immer solch ein personaler Singular gewählt als Widersacher. In Mein Kampf hat Hitler auch wörtlich vom bösen Feind der Menschheit gesprochen. Und nun geht es eben in dieser säkularen Apokalypse darum, dass man das Heft selbst in die Hand nimmt und diesen bösen Feind vernichtet, um eine neue Welt zu schaffen, in der es ihn nicht mehr gibt, als Voraussetzung für einen besseren oder gar vollkommenen Zustand.
Antiliberale Bewegungen wie der Nationalsozialismus leben also von der Krise. Sie leben davon, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufzugreifen, zu kanalisieren und zu versprechen, die Krise zu lösen.
Dabei unerlässlich, den als maximal böse gezeichneten Feind anzuprangern, der für die Krise verantwortlich sein soll. Die politische Bewegung wird so zum Erlöser und Heilsbringer, der das vermeintlich Böse vernichtet.
Der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Felix Schilk.
Es gibt ja auch die Entlösung als euphemistische Beschreibung der Vernichtung der Juden, dass vermeintlich alle Probleme auf die Juden projiziert werden und die Idee, dass man bloß dieses Problem in Anführungsstrichen endgültig lösen muss. Und das ist politisch natürlich eine wertvolle Waffe, wenn man es schafft, die gesamte Kommunikation so zu gestalten, dass Menschen das glauben.
Eine wirkmächtige Waffe, die nicht nur die Nationalsozialisten, sondern viele politische Bewegungen missbraucht haben. Sie zeichnen immer neue, immer dämonischere Feindbilder, um andere aufzuhetzen, politisch zu mobilisieren.
Die Idee des vermeintlichen Endkampfes, des vermeintlichen Endsieges rechter Bewegungen erschöpft sich am Ende dann aber meist im reinen Pathos.
Sie erschöpft sich in großen Bildern von überwältigenden Siegen, von Erfolg, von Triumph, von Männlichkeit. Und das ist aber alles unkonkret. Das ist gar kein politisches Projekt, sondern das sind mythologische Bilder. Und das Rechte lebt geradezu vom Mythos. Es ist die reine Macht, die übrig bleibt. Der reine Mythos, der reine Pathos. Und das, was keine Rolle spielt, sind die Menschen und ihr konkretes Leben.
Das Beispiel offenbart nur zu deutlich den Zwiespalt der apokalyptischen Rhetorik. Sie kennt keine Zwischentöne, keine Kompromisse. Sie bereitet vielmehr den Weg, Ziele mit brachialer Gewalt durchzusetzen.
Die beschnittene Apokalypse oder Untergang ohne Happy End.
Je bedrohlicher und aussichtsloser die Situation, je beängstigender und irritierender die Szenarien, desto mehr suchen Menschen nach Vereinfachung, nach neuem Sinn und Orientierung und nach klaren Feindbildern.
Und desto größer ist offenbar das Verlangen nach apokalyptischen Deutungsmustern. Anschläge wie der 11. September, Naturkatastrophen, Finanzkrisen, Pandemien, Klimakrisen, Energiekrisen und Kriege sorgen für Leerstellen, die interpretiert werden müssen. Und genau das ist der Moment, in dem die apokalyptische Schatulle geöffnet wird.
Das komplette antike Programm ist heute allerdings meist verloren gegangen. Übrig bleibt eine eher beschnittene Variante.
Sprich, das, was den Kern der antiken Apokalypse ausmacht, die Hoffnung auf Erlösung, das Happy End, es findet in der Regel nicht mehr statt.
Apokalyptik bedeutet heute im Alltagssprachgebrauch oft einfach nur noch Weltuntergang. Von Erlösung keine Spur.
Das hat Folgen. Ein reines Untergangsszenario ohne Erlösung spendet nämlich keinen Trost mehr.
Apokalyptische Rhetorik hat heute daher oft nur noch eine einzige Funktion. Zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Kehrt um. Macht es anders.
Ein Paradebeispiel. Der Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 1972 mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«.
Das Thema »Die Zukunft der Menschheit«, berechnet anhand eines computergestützten Weltmodells.
Die alarmierende Botschaft: Wenn wir einfach so weitermachen, die Welt einfach so weiter wächst, wir sie weiter so verschmutzen und ausbeuten, dann droht der zivilisatorische Kollaps.
Ein endzeitliches Szenario. Die Menschheit ist dabei, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln. Sie steht am Scheidepunkt, muss schleunigst Maßnahmen treffen, um ihr Überleben zu sichern. Sozusagen in letzter Sekunde.
Der Club of Rome will in dieser Situation nicht trösten. Er will wachrütteln und mobilisieren. Der Religionswissenschaftler Alexander Kenneth Nagel.
Der Club of Rome versteht sich, und das ist eben ganz anders als in der klassischen Apokalyptik, als Politikberatung. Der Club of Rome will mit seinen Arbeiten, mit seinen apokalyptischen Geschichteninszenierungen auf die Entscheidungsträger einwirken, um die Welt immanent zu verändern. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, was die Wirkung oder die Sprecherabsicht angeht, als in der klassischen Apokalypse, wo apokalyptische Geschichten beispielsweise in den jungen christlichen Gemeinden erzählt worden sind, um den Leuten Trost zu spenden und Aussicht auf das künftige Heilsreich zu schaffen.
Von Heilsreich ist in der modernen Apokalyptik eben keine Rede mehr.
Kluges Handeln könnte maximal das Überleben sichern, nicht mehr und nicht weniger.
Das heißt, statt des so ganz anderen Heilsreiches, was früher in Aussicht gestellt worden ist, geht es hier eigentlich um die Restauration eines früheren Zustands, der auch ganz klar mit Heilungsmetaphern zum Beispiel in dem Bericht belegt wird. Und das ist natürlich ein Motiv der Veränderung, das nur denkbar ist, wenn das Heilsreich im Sinne des himmlischen Jerusalem, das so ganz anders ist als die Welt, wie wir sie kennen, wenn diese Vorstellung nicht mehr vorhanden ist.
Ein weiteres Beispiel. Die Corona-Pandemie.
Die Bilder von menschenleeren Innenstädten erzeugen apokalyptische Endzeitstimmung. Die Menschheit hat es mit einem unsichtbaren Feind zu tun, den auch Experten zunächst nur schwer einschätzen können. Apokalyptische Deutungsmuster haben Hochkonjunktur.
Es stand in Aussicht, zumindest am Anfang der Corona-Pandemie, dass alle Menschen potenziell tödlich bedroht sind. Also im Grunde war unklar, ob nicht der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, vielleicht der gesamten Menschheit irgendwie bevorsteht.
Die apokalyptischen Erzählungen im Kontext von Corona befördern weniger Trost oder Vertröstung. Sie wollen vielmehr wachrütteln. Sie sollen sensibilisieren für die Dringlichkeit der Situation, sollen mobilisieren, sich selbst und andere zu schützen.
Die Debatten werden in der Folge vor allem von einer Frage beherrscht. Wie kommen wir wieder zurück zu einer Art Normalzustand?
Und das ist auch schon viel. Ich will das gar nicht kleinreden. Also im Rahmen der Pandemie sich vorzustellen, es könnte auch wieder anders sein. Wir können auch wieder in die Spielplätze gehen. Wir können wieder ohne Masken raus. Das ist natürlich vielleicht keine erlösende, aber eine tröstliche Vorstellung. Aber Erlösung im Sinne klassischer Apokalyptik, glaube ich, wäre mehr Mut zu gesellschaftlicher Transformation, die aus dieser Krise heraus hätte entstehen können.
Auch in den USA greifen Präsidenten immer wieder tief in die apokalyptische Schatulle. Im sogenannten Kalten Krieg ist die apokalyptische Rhetorik allgegenwärtig. Felix Schilk.
Dass nämlich die Sowjetunion das Böse ist auf der Welt, die USA, der Hüter der Freiheit, des Lichts, der sich in einem geopolitischen Endkampf befindet und am Ende triumphieren soll. Das hat man dann bis zu Ronald Reagan, der das auf die Spitze treibt und die Sowjetunion als Macht des Bösen bezeichnet, was keine politische Aussage ist, sondern eine zutiefst religiöse, die diese apokalyptische Rhetorik aufgreift.
US-Präsident George W. Bush knüpft nahtlos an. In seinen Ansprachen wertet er die Anschläge des 11. September als apokalyptisches Szenario, um zum Kampf gegen einen neuen Feind zu mobilisieren.
Der Terrorismus, der globale Islam, der War on Terror, der von George W. Bush ja nicht ohne Grund auch als Achse des Bösen bezeichnet wird. Da kommt wieder diese apokalyptische Rhetorik. Und das zieht sich dann durch bis Trump, der heute andere Feindschaften hat, der die alte antiliberale Feindschaft wiederbelebt. Einmal dem Feind im Inneren, der viel stärker wird bei Trump, der sogenannte Deep State, die demokratische Partei, liberale, linke Kräfte, LGBTQ-Anhängerin. Und ja, man könnte sagen, dass Trump da die Apokalypse erstmal wieder im Landesinneren sucht, den inneren Feind bekämpft, sowohl in den USA als auch dann ähnliche Gruppierungen in Europa, die bekämpft werden von der MAGA-Bewegung.
Auch rechtspopulistische Bewegungen in Deutschland bedienen sich apokalyptischer Erzählungen, um ihre politische Agenda voranzutreiben.
Themen wie Migration werden dabei selten als politisches Sachthema dargestellt. Sie werden verpackt in die Erzählung vom sogenannten großen Austausch.
Also in eine viel umfassendere Diagnose, dass nämlich Migration nicht einfach stattfindet, sondern dass das Ganze einem Plan folgt, dass es sogenannte liberale Eliten gäbe, die Migration nutzen würden, um Gesellschaft gezielt zu destabilisieren. Und das ist eine klassische apokalyptische Erzählung.
Eine klassische Apokalypse also, inszeniert ohne Grautöne, in grellem Schwarz-Weiß.
Licht und Schatten. Gut und Böse.
Hier der Feind, der für Gefahr und Zerfall steht, dort der Problemlöser, der verspricht, die Krise abzuwenden.
Aus dem Buch Daniel. Wenn die Frevler ihr Maß vollgemacht haben, kommt ein König voll Härte und Verschlagenheit. Er wird mächtig und stark und richtet ungeheures Verderben an. Alles, was er unternimmt, gelingt ihm. Er wird überheblich und bringt über viele unversehens Verderben. Selbst gegen den höchsten Gebieter steht er auf. Doch ohne Zutun eines Menschen wird er zerschmettert.
Am Ende bleibt ein zwiespältiger Eindruck.
Religionswissenschaftler wie Alexander Kenneth Nagel sind einerseits davon beeindruckt, wie attraktiv die biblische Apokalyptik auch heute noch ist, wie oft sie auch in unserer säkulären Welt immer wieder durchschimmert.
Ich finde es unglaublich faszinierend, dass religiöse Deutungsmuster über so viele Jahrtausende bis in unsere Zeit überdauern können. Und ich finde, dass es etwas ist, worauf wir uns auch einmal wieder besinnen können, dass wir eben nicht so abgeschnitten sind von unseren kulturellen und historischen Wurzeln, wie der Geist der Aufklärung, der überall eine klare Zäsur gerne behauptet, uns gern glauben machen will.
Während im biblischen Original die Bedrängten selbst aber noch gewaltfrei agieren und Gott die Geschicke lenkt, übernimmt in der modernen Apokalypse der Mensch das Ruder.
Die weltliche Apokalyptik kann so zur scharfen Waffe werden. Nicht nur um Anhänger zu mobilisieren, sondern um Macht durchzusetzen und letztlich fatale Wirkungskräfte zu entfalten.
Apokalyptik kann aufwiegeln und agitieren mit mörderischen Konsequenzen. Sie kann zum Helfershelfer für moralisch fragwürdige Geschäfte werden, sich zum gefährlichen Spiel entwickeln. Felix Schilk.
Aber was sie nicht macht, ist ja tatsächlich reale Krisen zu lösen, sondern sie lässt das Ganze rein auf einer symbolischen Ebene. So, und was sie ihnen gibt, ist einen politischen Gegner, auf den man draufhauen kann. Und das funktioniert dann, um Macht zu erlangen. Das funktioniert vielleicht auch, um sich eine Weile an der Macht zu halten und Opposition zu bekämpfen. Aber es funktioniert halt nicht, um reale Probleme zu lösen, weil der Apokalyptik nicht sehr konstruktiv ist. Und das ist die Gefahr, die darin besteht.
Das war Martin Schramm mit einem Blick auf klassische und moderne Apokalyptik und wozu sie heute noch genutzt wird. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Es gibt eine neue Staffel vom Podcast Wild Wild Web. Bei Inside Palantir trifft quasi die Peter Thiel-Story auf Dark Matters. Denn es geht um die vielleicht mysteriöseste Softwarefirma der Welt, Palantir. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle in vielen Konflikten, zum Beispiel bei den Kriegen in der Ukraine oder in Nahost und bei den Massenverhaftungen von ICE in den USA. Und es geht um die Lebensgeschichte von Palantirs außergewöhnlichem CEO Alex Karp, eine Mischung aus Steve Jobs und James Bond. Um Palantir kursiert viel gefährliches Halbwissen. Aber das Team hat es geschafft, hinter die Kulissen zu schauen und mit vielen Ex-Mitarbeitern zu reden. Inside Palantir ist zum ersten Mal die ganze Story, ausgewogen und kritisch, ohne PR oder Panikmache. Alle Folgen von Wild Wild Web Inside Palantir gibt es in ARD Sounds. Den Link gibt's auch in den Shownotes.